Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Nach dem Eklat im Weißen Haus ist klar geworden, dass sich die Europäer im Hinblick auf die Verteidigung der Ukraine nicht mehr auf die USA verlassen können. Die Europäer reagierten diesmal überraschend schnell, allen voran der vermutlich neue Bundeskanzler Friedrich Merz. Dieser kündigte mit seinem Whatever-It-Takes-Moment nicht nur eine partielle Aussetzung der Schuldenbremse für Verteidigung an, sondern gleichzeitig auch ein neues Sondervermögen für Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Euro. Dies führte schließlich zu dem stärksten Intraday-Anstieg der Bundrenditen seit der Wiedervereinigung und einer wirklich eindrucksvollen Euro-Rallye. Über die jüngsten Marktreaktionen, was das angekündigte Fiskalpaket von Merz für Chancen und Risiken birgt und natürlich nicht zu vergessen über die jüngsten Entwicklungen beim Dauerbrenner US-Zölle, darüber spreche ich heute mit Sonja Marten, Leiterin Research Devisen und Geldpolitik. Mein Name ist Mario Schimmels, ich bin Analyst im Research, ebenfalls für Devisen und Geldpolitik. Ja, hallo Sonja, schön, dass du bei uns bist.
Guten Morgen.
Ja, was treibt denn, fangen wir mal bei Euro-Dollar an, was treibt denn den Höhenflug des Euros nach den Jahren der Misere, muss man sagen?
Ja, also tatsächlich vor einigen Wochen haben wir noch gedacht, bald sind wir bei Parität. Wir haben ja tatsächlich auch eine Prognose, die davon ausging, dass wir auf und sogar unter die Parität fallen. Und das sah auch wirklich gut aus bis vor kurzem. Jetzt sind wir bei knapp 1,09 im Kurs. Wir haben eine Wahnsinns-Rallye in dieser Woche erlebt. Und zwar ja nicht nur bei Euro-Dollar. Wir haben auch gesehen, dass die 10-jährige Bund-Rendite ist unglaublich stark angestiegen. So, woher kommt's? Ja gut, es hat angefangen mit dem kleinen Weißen Haus. Die Erkenntnis der Europäer oder die finale Erkenntnis, muss man ja vielleicht sagen, wir stehen alleine da, wir können uns nicht mehr auf Amerika verlassen und jetzt muss was passieren, der Whatever-It-Takes-Moment des Friedrich Merz.
Ja.
Wir haben jetzt die Planung sieht jetzt ja vor, dass wir diese riesen Sondervermögen kriegen, 500 Milliarden Investitionen in Infrastruktur gestreckt über 10 Jahre und eben dann pro Jahr circa 45 Milliarden Euro für die Verteidigung. Dann kommen natürlich on top noch die ganzen Sachen, die jetzt in Brüssel beschlossen worden sind. Also da wird jetzt richtig, richtig viel Geld ausgegeben. Nicht nur in Deutschland, sondern natürlich in anderen europäischen Ländern auch. Und das hat den Euro wahnsinnig beflügelt. Du sagtest gerade nach Jahren der Misere, das ist auch tatsächlich so. Wir haben jetzt jahrelang gehabt, in denen das Wirtschaftswachstum in Deutschland sehr, sehr schwach war. Und auch für dieses Jahr ja eigentlich die Prognosen sehr anämisches Wachstum, würde ich mal sagen, waren. Und das ist halt jetzt, das ändert das Bild natürlich jetzt. Und darauf hat der Euro eben so sprunghaft reagiert.
Okay. Der Anstieg der Bundrenditen, da ist es vielleicht nicht ganz so leicht. Also da gibt es ja durchaus auch potenzielle negative Aspekte, ja, die jetzt in dem Anstieg eingepreist sind.
Genau, also es war ja der größte Anstieg in Intraday, den wir seit der Wiedervereinigung Deutschlands gesehen haben. Und tatsächlich, während es beim Euro recht eindeutig ist, dass man sagt, okay, der Euro steigt, weil da ist ein positives Marktsentiment steht dahinter, ist es bei der Bundrendite natürlich etwas schwieriger. Es können ja zwei Faktoren den Anstieg der Rendite befeuern. Es kann sicherlich zum einen wachsender Konjunkturoptimismus sein, der dann auch damit einhergehen würde, dass wir höhere Inflation in der Eurozone bekommen, die EZB-Zinsen vielleicht weniger senkt. Aber es gibt natürlich auch das Thema der Neuverschuldung, die natürlich deutlich ansteigen wird. Ja. Das Ganze muss ja irgendwie finanziert werden. Und insofern ist natürlich der Anstieg der Bundrendite sicherlich auch zumindest zum Teil darauf zurückzuführen, dass man hier sagt, okay, da kommt eine Schwemme im Notfall an Papieren auf den Markt, die muss halt irgendwie absorbiert werden und dann hat man auch so eine Risikoprämie in dem Markt drin. Also insofern ist es da tatsächlich ein bisschen vielschichtiger, würde ich sagen.
Ja, ganz kurz vielleicht nochmal zu der Kurve. Du hast ja jetzt eben auch von der EZB gesprochen, dass sie vielleicht, sag ich mal, nicht so stark senken könnte. Hat man das jetzt auch schon gesehen, dass die Kurve steiler geworden ist auch?
Ja, die Kurve ist steiler geworden bisher, weil die Bewegung vor allem am langen Ende stattgefunden hat. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die EZB erstmal zumindest keinen Kursumschwung macht. Also das Problem ist ja, bislang sind wir alle davon ausgegangen und die EZB ist davon ausgegangen, glaube ich, dass die Zinssenkungen weiterlaufen werden. Dass man also im Verlauf des Jahres weiter runtergeht. Die EZB hat ja vor kurzem ein Papier veröffentlicht, wo sie darlegen, wo sie den neutralen Leitzins sehen. Das ist so plus minus 2%. Und wir sind ja davon ausgegangen, dass man auf 1,75 runtergeht, also in den neutralen Bereich. Das war der Plan. Jetzt ist dieser Plan natürlich vielleicht hinfällig. Mhm. Und die EZB wird, und das haben sie auch gestern dementsprechend signalisiert, sich jetzt einfach anschauen müssen, was kommt, welche Auswirkungen kann das potenziell haben. Ich meine, die Projektionen, die die EZB jetzt vorgestellt hat, die sind Old News, die sind einfach nicht mehr relevant. Ja. Und so, und dann kann man natürlich sagen, dann kann es sein, dass die EZB eben die Zinsen nicht mehr so stark senkt oder vielleicht auch einfach früher aufhören muss, weil die Inflation steigt. Dann bleibt die zweijährige Rendite vielleicht relativ stabil. Der zehnjährige steigt aber aus den Gründen, die wir schon besprochen haben. Also wir haben auf jeden Fall eine steilere Kurve. Das hatten wir ohnehin in der Prognose. Kann natürlich sein, dass sich dieser Trend jetzt nochmal verstärkt. Ja.
Ja, vielleicht bevor wir nochmal auf das Thema, sag ich mal, März und dem Whatever It Takes Moment zurücksprechen. Nochmal, vielleicht bleiben wir nochmal bei der EZB-Entscheidung. Mhm. Da haben ja auch die Notenbanker gestern eine bestimmte Passage im Statement gestrichen. Wie schätzt du das jetzt ein, sag ich mal, für die EZB?
Naja, also wie gesagt, die sind genau wie wir in der schwierigen Position, dass sie aktuell nicht vorhersagen können, also zumindest nicht mit Sicherheit, wie es weitergeht. Es ist einfach zu viel Unsicherheit. Und ich meine jetzt nicht nur, was jetzt in Deutschland passiert oder auf EU-Ebene passiert. Wir haben ja auch noch das Thema Trump. Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich meine, da habe ich nicht ganz vergessen, das Thema. Und insofern ist es so, ich glaube, man möchte sich jetzt erstmal so aufstellen, dass man sagt, wir warten ab, wir gucken, wir werden jetzt von Meeting zu Meeting entscheiden, wie wir weiter verfahren. Also man möchte sich, und das macht natürlich auch total Sinn, jetzt nicht pre-committen zu irgendetwas, sondern man sagt einfach, wir gucken jetzt einfach mal, wie sich die Lage entwickelt und dann entscheiden wir von Meeting zu Meeting, wie die Lage dann ist. Und ich glaube, die müssen vor allem erstmal neue Positionen machen und dann schauen wir weiter. Das war, glaube ich, die wichtigste Message gestern.
Okay. Dann nochmal zu dem angekündigten Fiskalpaket von März. Das hat sich ja jetzt, sage ich mal, in der Marktreaktion wiedergespiegelt. Die Frage, die jetzt so ein bisschen im Raum steht, kriegen die Leute in Berlin auch die PS, sage ich mal, auf die Straße?
Ja, also ja, ist es der Gamechanger oder nicht? Ja, also ich sag mal so, noch ist es nicht durch. Man braucht ja auch noch die Grünen im Boot. Das werden die sich irgendwie abkaufen lassen, nehme ich an. Ich glaube, aus heutiger Sicht ist es schwierig einzuschätzen. Ich sag mal so, theoretisch kann das sicherlich ein Gamechanger sein.
Ja, ja.
Wir reden hier von wirklich Unmengen an Geld, riesige Investitionen. Es wird aber natürlich total davon abhängen, ob es richtig gemacht wird. Und wenn ich sage richtig, meine ich damit, dass es zum Beispiel, dass die Finanzierung glaubwürdig ist und sinnvoll ist, dass man vielleicht auch auf der anderen Seite sagt, jetzt da geben wir jetzt richtig Geld aus. Vielleicht sparen wir aber an anderer Stelle auch mal was ein. Ja, das Potenzial, würde ich sagen, ist ja da. Vielleicht muss man auch mal an das Thema Sozialabgaben etc. ran. Also Finanzierung ist ein Thema. Dann ist natürlich auch die Frage, wie kommt das Geld irgendwo an? Also ich meine, es nützt ja nichts, jetzt einfach nur Geld da rauszugeben. Es muss ja auch irgendwie investiert werden, sinnvoll investiert werden. Und bei Rüstung ist es ja zum Beispiel so, dass wir aktuell in Deutschland sehr viele unserer Rüstungsgüter importieren. Das wäre natürlich kontraproduktiv, wenn wir das ganze Geld jetzt nehmen und dann den Amerikanern in den Rachen schmeißen, weil wir die Rüstungsgüter von dort kaufen. Es muss dann also ja auch auf europäischer Ebene oder auf deutscher Ebene gemacht werden. Dafür fehlen dann wahrscheinlich aber aktuell auch Kapazitäten. Ja, das heißt, die müssen ausgebaut werden. Gut, das kann man machen, aber wir kennen die deutsche Bürokratie. Ja, dann dauert es hinterher 5 Jahre, bis der Bauantrag durchläuft. Das geht natürlich auch nicht. Also es gibt da viele Hürden, die man sicherlich nehmen muss, um das vernünftig zu gestalten. Wenn man das schafft, dann ist das sicherlich potenziell ein Gamechanger und würde dann auch, glaube ich, signifikante Auswirkungen auf das Wachstum in Deutschland haben und da ja auf europäischer Ebene auch viel in der Mache ist, auch auf das europäische Wachstum. Also insofern, das Potenzial ist da, aber das wird nicht ganz einfach, zumal wir noch das andere Problem haben, dass wir, der Plan ist ja jetzt, es noch in der alten Bundestagszusammensetzung durchzubringen, zumindest erstmal dieses Sondervermögen. Aber ich sag mal, das Klein-Klein wird ja wahrscheinlich hinterher im neuen Bundestag dann entschieden werden. Und da werden die Mehrheitsverhältnisse sehr, sehr schwierig sein. Also insofern, ich bin gespannt.
Hoffen wir mal das Beste.
Wir hoffen mal das Beste. Es wäre mal ganz schön, wenn man mal bei Vorträgen vor Kunden, die wir oft halten, sich hinstellen könnte und mal positive Nachrichten verbreiten könnte. Das hatten wir jetzt ehrlicherweise länger nicht.
Nee. Okay. Blicken wir vielleicht nochmal auf die andere Seite des Atlantiks. Da haben sich ja auch die Ereignisse wieder diese Woche überschlagen.
Ja.
Wo stehen wir denn eigentlich gerade beim Thema Zölle?
Ich habe den Überblick ein bisschen verloren. Nein, also es ist tatsächlich schwierig mitzuhalten, weil sich ja auch ständig irgendwas ändert. Also bis vor kurzem war die Annahme ja, dass jetzt im April nochmal 10% Zölle on top auf dem kommen, was es bisher schon gab. Also jetzt ist ja eher die Rede von reziproken Zöllen. Bei den Zöllen gegen Mexiko und Kanada wurden jetzt schon die ersten Ausnahmen gemacht für die Autos. Also es ist im Fluss. Wie sagte ein Kollege vorhin so schön, wir sollten die Prognosen schnell machen, bevor Trump aufwacht, sonst müssen wir neu rechnen. Und das ist leider, da ist da was Wahres dran. Also das Zollthema ist immer noch im Fluss. Ich glaube, dass wenn ich mir die aktuelle Marktbewegung anschaue, insbesondere Euro-Dollar, habe ich den Eindruck, dass das Zollthema so ein bisschen verdrängt worden ist durch diese Sondervermögengeschichte in Deutschland. Also mir erscheint, dass der Markt dem Thema vielleicht aktuell zu wenig Aufmerksamkeit beimisst. Und die Zölle, je nachdem, wie sehr dieser Handelskonflikt eskaliert, haben natürlich auch ein wahnsinnig großes Potenzial, konjunkturell dämpfend zu wirken. Das darf man also nicht ganz außen vor lassen. Insofern, aber wie gesagt, aktuell reden wir vor allen Dingen, denke ich, von reziproken Zöllen, wobei wichtig ist zu erwähnen, dass es da ja nicht nur darum geht, dass man sozusagen Auge für Auge, ja, also du hast 20%, dann mache ich jetzt auch 20%, sondern dann sollen ja auch andere Handelshemmnisse mit einkalkuliert werden. Und ich sage mal so, das öffnet natürlich für Trump Tür und Tor, kreativ zu werden. Also das Thema ist weiterhin ein riesiger Risikofaktor, der vielleicht, wie gesagt, aktuell etwas unterschätzt wird.
Okay, das heißt, da müssen wir auch noch mal ein bisschen bis April abwarten.
Ja, oder wie gesagt, bis Trump aufwacht. Man weiß es einfach nicht.
Ja. Okay, dann vielen Dank für deine Einschätzung, Sonja.
Sehr gerne.
Ihnen hat dieser Podcast vom 7. März 2025 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Shownotes.